Ich habe heute Morgen mal die Bibelstellen gemarkert, damit ich sie immer gleich wiederfinde, nachdem ich aus der Bibel vorgelesen habe. Und habe dann festgestellt, wir haben heute 5 Bibelstellen. Das ist gut. Und auch ein bisschen mit Inhalt. Immer mit Inhalt, aber ich meine etwas längere Passagen, keine ganz kurzen Passagen. Und das Thema der heutigen Predigt oder Ansprache lautet oder beinhaltet den Gedanken, was wir tun können und was wir nicht tun können. Aber auch, was Jesus nicht tun kann. Und jetzt wird es interessant. Es gibt nämlich, wenn wir in der Bibel lesen, das ist mir in der Vergangenheit öfter schon aufgefallen, so merkwürdige Stellen, wo Jesus Dinge sagt, über die wir dann noch eine Zeit lang nachdenken, weil wir sie nicht ganz verstehen. Zum Beispiel Johannes Kapitel 6, Vers 70. Das hatten wir vorhin schon gelesen. Holger hatte es vorgelesen. Der Vorspann, die Jünger, nicht die Jünger, also die Volksmengen haben sich von Jesus abgewendet und Jesus fragt seinen Jünger, ihr auch? Und die teilen ihm mit, also Petrus, nein, wir bleiben bei dir, wir wissen, du bist von Gott. Und dann sagt Jesus, habe ich nicht euch die 12 erwählt? Und von euch ist einer ein Verräter. Und tatsächlich, es ist schon verwunderlich, Jesus hat ja nicht einfach irgendwelche Menschen auserwählt, die ihm nachfolgten, zack, 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 und dann waren seine 12 Jünger auserwählt, sondern er hat zuvor zu Gott gebetet, um Hilfe, damit er die Richtigen auswählt, und er hat die Richtigen ausgewählt. Und doch ist einer von ihnen ein Verräter. Wie kann das sein? Zum einen gibt es diese Bibelstelle im Psalm 41, Vers 9, wo gesagt wird, dass der, der mit mir am Tische gelegen hat, seine Verse gegen mich erhebt, und sie wird ja auf Judas angewandt, der mit ihm zusammen war, ein enger Gefährte, und Jesus dann in böster Art und Weise verraten hat. Und dann stellt man sich die Frage, hat Gott möglicherweise, Gott der Vater, Jesus befähigt, die Richtigen auszuwählen und Judas wurde umgedreht? Oder Judas hat sich verändert? Oder hat Gott alles nur von Anfang an gewusst? Hatte Judas vielleicht gar keine Chance? Und war jemand, der auserwählt wurde, um dann in Anführungszeichen verbraucht zu werden für den Verräter? Also wir würden heute eine solche Person, die man so erwählt, als nützlichen Idioten bezeichnen, der zwar einen Zweck wahrnimmt, aber damit ist er selber nicht glücklich. Wenn wir ehrlich sind, die Geschichte mit Judas, wir wissen es nicht. Vielleicht werden wir es eines Tages wissen. Wir können sicher sein, dass Gott alles richtig gemacht hat. Dass er nicht ungerecht ist und dass er keinen Menschen schlecht behandelt hat. Aber worauf wir jetzt hinaus wollen, oder ich, Jesus war verwundert. Habe ich euch 12 nicht auserwählt? Einer ist ein Verräter. Hätte er es ändern können? Offensichtlich nicht, sonst hätte er es geändert. Er hätte gerne alle 12 behalten. Wir kennen die Verse, wo er sagt, alles, was mir vom Vater gegeben ist, werde ich bewahren. So, der Judas gehörte mit dazu, durch Gebet auserwählt. Er konnte ihn nicht bewahren. Hier war eine Grenze für Jesus Christus. Und es gibt noch andere Verse, die darauf hindeuten und die später auch auf unsere Begrenztheit hindeuten. Eine andere Stelle, Lazarus war schon geschehen. Lazarus war auferweckt worden und das war ein echtes Problem für die Schriftgelehrten, für die Pharisäer, denn die Volksmengen, die gierten nach Jesus. Da war jemand, der hatte jemanden auferweckt, der war schon 4 Tage tot oder 3 Tage und dieser Person, die war ja noch unter ihnen, die ist dann nicht irgendwie irgendwo verschwunden. Lazarus war zu betrachten und die Volksmengen kamen, nur um Lazarus schon mal zu sehen, wie viel mehr dann, um Jesus zu sehen. Aber er hatte sich zurückgezogen. Und dann lesen wir, was sich dann zutrug, als Jesus wieder unter die Volksmengen sich begab. Nämlich das, was Holger vorhin vorgelesen hatte. Johannes Kapitel 12, Vers 37. Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, der da sprach, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart worden? Da haben wir wieder Jesaja 53, was wir eben hatten. Darum konnten sie nicht glauben, spricht hier Johannes, weil Jesaja wieder gesagt hatte, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, dass sie nicht mit den Augen sehen und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Dies sprach Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm Jesus redete. Dennoch aber glaubten auch von den Obersten viele an ihn, doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre von Gott. Wenn ich etwas nicht sehen kann, was direkt sich vor mir befindet, dann könnte man ja so ein sprachliches Bild zeichnen. Gott hält mir die Augen zu. Wenn ich etwas nicht hören kann, Gott hält mir die Ohren zu. Und es wäre so eine sprachliche Überhöhung, um einfach die Deutlichkeit noch wenig, um ein Maximum zu steigern. Aber was ist, wenn das, was hier steht, genau so gemeint ist? Gott hat ihn die Ohren zugehalten. Gott hat ihn die Augen verblendet, dass sie nicht verstehen. Er hat sie verstockt werden lassen. Wenn Gott das genau so gemeint hat, wie er es hier hat, niederschreiben und auch dann zitieren lassen. Warum? Weil diese Menschen, die Jesus vor sich hatten, die falsche Einstellung hatten. Der nächste Vers sagt ja, denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre von Gott. Und Jesus war nun mal keine Aktie, die man irgendwo entdeckt, die man bewertet, die man versteht, da ist Potenzial und die kaufe ich jetzt. Sondern Jesus ist tatsächlich in dem Sinne eine gute Entscheidung. Aber Gott ermöglicht es uns überhaupt erst, diese Entscheidung zu treffen. Und deswegen, bei einigen hat er es nicht ermöglicht. Er hat ihnen die Ohren zugehalten und die Augen verblendet. Hätte oder konnte Jesus das ändern? Er hätte es vielleicht gerne getan, dass sich alle bekehren, dass alle gerettet werden, dass alle zum Glauben kommen. Aber wir lesen relativ häufig bei Jesus, nicht wortwörtlich, aber man hört es aus seinen Worten, aus dem Kontext, warum glaubt ihr mir nicht? Oder tatsächlich, für welches Werk wollt ihr mich steinigen? Oder warum erkennt ihr mich nicht? Das hört man immer wieder, weil Gott es so nicht wollte. Gott, der Vater, hat so etwas tatsächlich getan. Jesus hätte es am liebsten aufgehoben, aber es ging nicht. Und dann kam der Einzug in Jerusalem nach diesen Ereignissen und das war jetzt natürlich ein großes Ereignis. Es erfüllte eine Prophezeiung, aber in einer Viertelstunde war das erledigt. Vom Ölberg nach Jerusalem rein, das war schnell erledigt. Und die Massen in Begeisterung und sie haben Jesus gepriesen, ja, er hatte Lazarus auferweckt. Und einen Moment später waren sie gleichgültig und einen Moment später waren sie feindlich. Aber Jesus, er nimmt diesen Jubel auf, er brauchte keine Ehre von Menschen, aber er sieht diese begeisterten Massen und er wünschte sich natürlich, wenn das doch so bliebe. Aber er wusste eins, es bleibt nicht so. Und nach einer Viertelstunde wusste er es auch schon, dass es nicht so blieb. Und er wusste es auch schon vorher und er weinte um Jerusalem und um die Kinder der Generation, die ihn gerade bejubelt hatte und ihn einen Moment später wieder vergessen hatte. Wie gerne hätte er das verhindert, aber er konnte es nicht. Man liest das aus seinen Worten eigentlich heraus. Weint um Jerusalem und er selber weint. Also das ist auch klar, dass er das hätte gerne ändern wollen. Es ging einfach nicht, weil es Gottes Plan so nicht war. Es war ihm nicht möglich. Und Jerusalems Zerstörung war ja nicht irgendein Ereignis, was so an einem Tag erledigt war. Das war gegenüber Monate. Mit der Zerstörung Jerusalems war es nicht zu Ende. Danach ging es noch weiter und die ganze Nation war in der Diaspora. Ein solches prägnantes und auch blutiges Ereignis hat es in der Geschichte selten gegeben. Jesus sah das voraus. Nun kommen wir aber zu uns. Das ist die Vergangenheit, wo es ähnlich sich verhält. In 2. Thessalonicher 2, Vers 9, da wird von dem Mensch der Gesetzlosigkeit gesprochen. Wer auch immer das jetzt im Detail ist, das wollen wir heute nicht besprechen. Aber 2. Thessalonicher, muss man noch finden, Kapitel 2, Vers 9. Dort lesen wir von diesem Menschen, Paulus spricht prophetisch, dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans ist, erfolgt mit jeder Machttat und mit Zeichen und mit Wundern und mit Lüge und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Rettung nicht angenommen haben. Und deshalb sendet Gott ihnen eine wirksame Kraft des Irrwahns, das ist hier die Elberfelder, man könnte auch sagen der Lüge, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen gefunden hatten an der Ungerechtigkeit. Das waren jetzt viele Verse. Hier wird von jemandem gesprochen oder von einer Personengruppe, die keine Liebe zur Wahrheit hat. Die keine Liebe zur Wahrheit hatten. Und auch nicht und Gefallen hatten an der Unwahrheit. Da haben Menschen sich in diesem Punkt entschieden. Vielleicht so wie die Pharisäer. Mehr Ehre von Menschen gesucht als Ehre von Gott. Und sie wussten, dass einiges nicht in Ordnung ist. Dort, wo sie sich aufhielten, dort, was sie lehrten, dort. Gerade in Verbindung mit Jesus. Sonst wäre Nikodemus nicht nachts gekommen und hätte gesagt, wir wissen, dass du von Gott bist. Sonst hätte hier nicht eben gestanden, viele von den Obersten glaubten an ihn, aber sie trauten sich nicht. Sie suchten die Ehre mehr von Menschen als von Gott. Und dann sagt hier 2. Thessalonicher, deswegen lässt Gott ihnen die Kraft des Irrwahns zukommen. Die glauben ganz verrückte Sachen, solche Menschen, weil Gott es so möchte. An der Stelle, die Liebe zur Wahrheit, die von Gott kommt, haben die Menschen sich entschieden. Vielleicht nicht nur einmal im Leben, vielleicht mehrere Male. Und dann ist bei Gott irgendwo auch zu. Und dann passiert so etwas, wie wir es hier lesen können. Und dann müssen wir uns persönlich die Frage stellen, wie laut möchte ich mit jemandem sprechen, dem von Gott die Ohren zugehalten werden? Könnte ich das hinbekommen, ihn dann noch zum Hören zu bringen? Ganz sicher nicht. Wie deutlich müssten die Zeichen sein, damit die Menschen erkennen, mehr als Jesus konnte doch gar nicht mehr passieren, wenn Gott denen, die das sehen, die Ohren, das heißt die Augen zuhält. Und was müsste ich denn tun, um den Irrwahn zu beseitigen, der von Gott kommt? Wirksamer sein möchte ich dann als Gott? Das kann nicht funktionieren. Und so kann es uns passieren, und so wird es uns passieren, dass wir vor den Menschen stehen, so wie Jesus, und uns darüber wundern, was wir da sehen. Wir verstehen es nicht, warum sie nicht glauben, wo doch alles so offensichtlich ist. Und wir könnten in eine Gemütslage verfallen wie Jesus, der über Jerusalem weinte, oder wie Jesus, der da sagte, warum glaubt ihr mir ja nicht, aber warum glaubt ihr nicht der Bibel, der Natur, der Schöpfung? Es ist doch alles ein deutliches Zeichen. Was hätte Gott besser machen können, als das, was er gemacht hat, damit wir dann sagen, ja, jetzt muss es wohl doch ein Gott sein, der das alles erschaffen hat. Also mir persönlich fällt da überhaupt nichts ein. Aber die Menschen sehen es nicht. Sie stehen davor und können es nicht erkennen. Möglicherweise, weil Gott es ihnen nicht erlaubt hat, weil er sie nicht auserwählt hat. Hier haben wir tatsächlich den Punkt der Auserwählung. Und hierzu passt auch, und das ist so die letzte Passage, Paulus, wie der gepredigt hat. Paulus hatte ein nicht leichtes Leben. Nachdem er von Christus selber bekehrt wurde, musste er mit der Schuld leben, die er auf sich geladen hatte. Blutschuld. Es waren Christen durch seine Hand ums Leben gekommen. Und Christus hat ihm gesagt, das heißt dem, der ihm dann gepredigt hat oder der ihm ja, informiert hat, er wird noch einiges für mich leiden. Und so war Paulus sein Predigtdienst, so, ihr könnt euch das gerne mal angucken, so empfinde ich es manchmal, nicht unbedingt die wahre Freude. Und er tat nicht das, was ihm gut lag. Denn er spricht in 1. Korinther Kapitel 2 und dann die Verse 1 bis 5 davon, wie er seinen Dienst betrachtet. Und das sind irgendwie nicht diese heroischen Worte, alles ist schön, alles ist gut, alles ist super, sondern irgendwie ist das was anderes. Er spricht hier, und als ich zu euch kam, Brüder, kam ich nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Also er kam nicht mit Vortrefflichkeit der Rede. Also er redete irgendwie anders, nicht vortrefflich, unvortrefflich. Wir könnten auch sagen komisch. Und so ist er zu denen gekommen. Und er kam auch nicht mit Weisheit, dass wir sagen, ah, da hat aber einer richtig nachgedacht und da hat er den Punkt aber wieder getroffen und ja, stimmt eigentlich. Also irgendwie mit so einer Weisheit kam er auch nicht. Und dann spricht er hier, dass er davon gelernt hat, was er in der Vergangenheit verkehrt gemacht hatte. Er hat in der Vergangenheit immer von sich aus geredet, er war vielleicht ein guter Redner gewesen, keine Frage. Und er hatte Durchschlagskraft. Und jetzt sagt er, ich hatte mir vorgenommen, Vers 2, unter euch nichts zu wissen als nur Jesus und ihn gekreuzigt. Okay, er wollte nur Jesus predigen. Da ist jemand vor 2000 Jahren gestorben, damals war es noch nicht so lange her, und deswegen bist du gerettet. Das ist schon eine komische Botschaft. Und dann sagt er, und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielen Zittern. Seine Gemütslage war nicht, das klappt, das weiß ich, sondern er fühlte sich nicht wohl dabei. In Furcht und in Zittern. Also schlechter kann man nicht vorne stehen, als in Furcht und mit Zittern. Aber das war er bereit zu tun. Das war echt ein Leidensdienst, den er dort absolviert hat. Und dann spricht er in Vers 4, und meine Rede und mein Predigen bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, wiederholt er sich in dem Sinne, umso besser, er verstärkt das, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Und damit zeigt er an, dass wenn dann Menschen zum Glauben kamen, und es kamen welche zum Glauben, war das nicht er, sondern es war der Heilige Geist. Wenn er dann von Stadt zu Stadt ging, dann hat er eigentlich nicht das Evangelium gepredigt, sondern die Übersetzung sagt im Griechischen, wenn man das so direkt übersetzt, er muss auch in anderen Städten das Evangelium vollstrecken. Das hört sich gut an. Er muss es da vollstrecken. Er stellt sich dahin, er predigt das in Furcht und Zittern, die Botschaft hört sich komisch an für ihn, aber komischerweise klappt das immer wieder. Wenn er von Christus spricht, funktioniert das. Weil Gott Menschen auserwählt hat, auf diese Botschaft zu reagieren. Und hier sind unsere Grenzen ebenfalls erkennbar. Wir können Menschen nicht zum Glauben überreden. Wir möchten es gerne mal. Arbeitskollegen zum Beispiel, die haben schon so viel gehört und so viel gesehen und wir könnten noch längere Zeit mit ihnen verbringen. Wir können sie nicht zum Glauben überreden. Gott kann das bewirken. Hier sind unsere Grenzen gesetzt, so wie es tatsächlich auch bei Jesus Grenzen gab. Hier wirkt Gott, wenn er wirkt. Und das ist dann die Erwählung. Was bleibt uns? Vielleicht mal darüber nachzudenken, ob wir nicht auch mal das Evangelium vollstrecken. Ja, ohne schöne Worte, ohne gutes Gefühl. Vielleicht mit einer, dass wir das Gefühl haben, das ist aber jetzt irgendwie eine blöde Botschaft. Oder das komische, ja, das Blöde ist nicht das richtige Wort. Komische Worte, die wir hier sprechen. Ich weiß, dass das komisch wirkt auf andere. Und es wird auf 99 komisch wirken. Und auf einen wird das nicht komisch wirken. Er wird sagen, irgendwas klingelt hier oben bei mir, weil Gott es möchte. So ist Paulus von Ort zu Ort gezogen und hat das Evangelium verkündet. So habe ich es noch nie gemacht. Ich bin immer ausgewiesen auf schöne Worte, alles Weisheit vielleicht noch und Kontext, alles tipptopp und so. Aber das habe ich noch nie ausprobiert. Vielleicht wäre das mal eine Idee, das auszuprobieren, Christus so zu predigen und Gott mal wirken zu lassen und zu sehen, was dann passiert.